Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Romane schreiben, Schriftsteller sein, bekannt werden weit über die eigene Stadt und das eigene Umfeld hinaus. Für den Jugendlichen Andreas Meyer war das ein Traum. Einer, der in Erfüllung gegangen ist.
Ich sah damals diesen Sonnenuntergang, sah die Wetterauer Landschaft, in der ich aufgewachsen war, sah den Kiesweg vor mir, die Usar. Das Bild war mächtig eingefärbt und ich vielleicht 17. Da stellte sich mir plötzlich eine ganz konkrete Frage. Ich weiß nicht, woher sie kam, und ich weiß, dass zahllose Menschen sich diese Frage nicht gestellt haben, beziehungsweise die Frage hat sich ihnen nicht gestellt. Ich stand da und fragte mich angesichts des Lichts und der Landschaft, der Umgebung und der Welt: Und? Was soll ich jetzt damit machen? Soll ich das etwa essen?
Dieser Moment, so erzählt es Andreas Meyer in seiner Vorlesung, sei vielleicht der allererste Urgrund für so etwas wie Schreiben in ihm gewesen. Damals als Teenager waren Surkamp-Autoren seine großen Helden. Heute gehört er selbst dazu. In seinem Vortrag versucht Andreas Meyer zu ergründen, wie Schreiben und das eigene Leben zusammenhängen. Wer Romane schreibt, der schreibt Fiktion, also eigentlich genau das Gegenteil von Wirklichkeit, von dem, was man selbst erlebt hat. Nur gibt es da ein Problem. Denn um lebendige Fiktion zu schreiben, muss ein Autor aus der Erfahrung seines eigenen Lebens schöpfen. Er muss also autobiografisch sein. Die Spannung zwischen diesen beiden Polen treibt Meyer immer wieder um. Im Jahr 2010 hat er ein autobiografisch-fiktionales Großprojekt begonnen. Ortsumgehung hat er es getauft. Es besteht aus 11 Romanen, die alle in Hessen im Landkreis Wetterau spielen, wo Meyer aufgewachsen ist. Die Titel hat er alle schon festgelegt, 6 Bände sind bereits geschrieben und veröffentlicht, der 7. erscheint in diesem Monat und heißt Die Familie. Bei uns im Hörsaal erzählt Andreas Meyer, was es mit diesem Großprojekt auf sich hat. Seinen Vortrag hat er deshalb ebenfalls Ortsumgehung genannt. Er hat ihn am 28. November 2018 an der Freien Universität Berlin gehalten, im Rahmen der Siegfried-Unseld-Vorlesung, die das Dahlem Humanities Center in Zusammenarbeit mit dem Surkamp Verlag organisiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Ich freue mich sehr, in Berlin zu sein. Eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben. Ich freue mich deshalb, in Berlin zu sein, weil sich diese Stadt für mich verändert hat. Ich war am 19. Mai diesen Jahres in Berlin und wurde hier mit meinem Verein Eintracht Frankfurt deutscher Pokalsieger. Ortsumgehung. Am Anfang eines Vortrages müssen Wörter stehen. Hier könnte es um Wörter wie Unseld, Surkamp, Schreiben, Bücher, mich gehen. Es heißt ja Siegfried Unseld Lectures. Bevor ich den Namen Unseld lernte, lernte ich den Namen Surkamp. Am Anfang lernte ich aber das Wort Ich. Dann kam das Wort Bücher. Es kam vermutlich vor dem Wort Schreiben. Als 19-jährigem Studenten widerfährt meiner Figur Andreas am Anfang des 6. Bands der Ortsumgehung Folgendes. Die Szene spielt in einer Stadt namens Butzbach. Ich lief in die Stadt hinein, in die Altstadt. Unversehens, oder war es Absicht, stand ich vor der dortigen Filiale der Bindernagischen Buchhandlung, die ich vorher nie betreten hatte. Die Buchhandlung befand sich, ähnlich wie in Friedberg, in einem alten, allerdings kleineren Haus. Auch das Schaufenster war kleiner. Ich betrachtete zunächst die Auslagen. Es lag ein dicker Roman von Martin Walser im Schaufenster, daneben einige Mallorca-Romane von einer mir unbekannten Autorin, die auf einem beiliegenden Schild als Autorin von Mallorca-Romanen gepriesen wurde. Daneben fanden sich die üblichen Steuerberatungsbücher. Der Martin-Walser-Roman war im berühmten Surkamp-Verlag erschienen. Er lag feist und gut gelaunt da, dieser dicke Roman. Geradezu fröhlich, besser gesagt triumphal. Ja, von Büchern können Bedrohungen ausgehen, vor allem wenn man selbst keine schreibt, beziehungsweise selbst noch keine schreibt, aber gern möchte. Warum auch immer. Oder weil man glaubt, man sei nicht, wenn man nicht als Buch da sei. Und dann hat man ständig das Schaufenster vor sich und ständig liegen darin neue, von Martin Walser munter vor sich hin produzierte, dicke Martin Walser Bücher. Er schreibt die einfach so. Er kann das. Er ist das. Und Sie sitzen da und sind ein Nichts. Dieses Nichts, das Sie sind, im Gegensatz zu jemandem wie Martin Walser, der Martin Walser Bücher schreibt, und Sie schreiben nichts und schon gar keine Bücher, dieses Nichts nimmt sich für meine Andreas-Figur folgendermaßen aus. Er ist immer noch 19, vielleicht inzwischen sogar schon 20. Zitat: Ich versuchte immer wieder einen bestimmten Text zu schreiben. Es handelte sich darum, dass die erzählte Person leer, isoliert und ohne jede Kontur sein sollte. Meist saß die Person in einem leeren Zimmer und erzählte von einem leeren, isolierten, konturlosen Tagesablauf. Einem Tagesablauf ganz ähnlich dem meinen, wie es schien. Es war eine Person ohne Historie, ohne Gegenwart, völlig in sich selbst geschlossen und an sich selbst zurückgebunden. Die Person grenzte sich durch ihre komplette Leerheit gegen alle anderen Personen ab, war in den Zusammenhang der anderen, in ihren Gesellschaftszusammenhang, in ihren Berufszusammenhang, ihren Liebeszusammenhang nicht integriert, entweder aus Unfähigkeit oder Kraft irgendeines Entschlusses. Das war nie genau zu entscheiden. Bisweilen schien sie einen bestimmten Sinn in diesem Entschluss zur Leerheit zu sehen. Allerdings kam, wie auch früher schon, keiner dieser Texte über einen Anfang hinaus, denn es gab keinen erzählerischen Gegenstand außer eben dem der Leerheit. Andererseits schien dem Autor, mir, erheblich zu widerstreben, etwas anderes als diese komplette, Beckett-hafte Leerheit zu vermitteln. Es missfiel mir offensichtlich, die Person mit irgendetwas anzufüllen, oder ich war unfähig dazu. Diesem Anfüllen der Person hätte eine Entscheidung zu etwas, ein Inhalt, eine Handlung, eine Beziehung, irgendeine Angebundenheit an etwas vorausgehen müssen. Aber offenbar verweigerte ich diese Entscheidung. Ich wollte, dass die Person auch so zu ihrem Recht kommen sollte, also ohne irgendetwas, dass sie bereits oder gerade durch ihre Leerheit gerechtfertigt hätte sein sollen. Zu ihrem Recht kommen hätte geheißen, Textgegenstand werden können. Warum will er das? Offenbar handelt es sich hier um eine Art Nichtschreiben, ein Schreiben als Nichtschreiben wollen. Eine Verweigerung, die dennoch eine Handlung sein will, also in gewisser Weise ein hölzernes Eisen. Ich arbeite, wenn ich dieses vermessene Wort benutzen darf, ich arbeite hauptsächlich in zwei Strängen, einmal in den Romanen, dann aber auch in Form von Kolumnen, die in Wien in einer Zeitschrift namens Volltext unter dem Titel Neulich erscheinen. Manchmal springen die Motive zwischen Roman und Kolumne hin und her. Neulich, in einer dieser Neulich-Kolumnen, kam eine konkrete Bewertung der damaligen im Schreiben nicht schreiben wollen Phase vor, die natürlich nichts anderes war als eine nicht schreiben können Phase. Aber wir können auch in frühen Jahren schon sehr zur Rationalisierung neigen. Zitat: Als ich zu schreiben anfing, schrieb ich zunächst nur von denen, die zu schreiben anfingen, aber bald wieder aufgaben. Die aufgaben, waren immer die Guten. Die weiterschrieben, waren die Schlechten. Die eigentlich Unphilosophischen. Die einfach nicht genug litten. Ich gab bei diesen Texten immer sehr schnell auf und hatte zunächst auch gar kein anderes Thema. Ja, damals war ich noch Idealist. Später war ich dann nur noch Schriftsteller. Das Schweigen war das Heiligste, das Scheitern. Das Zweitgrößte immerhin war das Werk. Früher schwiegen die ganz Großen und wenn nicht, verfassten sie wenigstens ein Werk, ein richtiges, eine Lebenssumme, ein System, eine Welt, wie Proust, wie Thomas Mann, wie Gottfried Benn. Im Kern sehe ich hier, 30 Jahre später, ein Argument, besser ein Pseudo-Argument vorliegen, das ich auch von Thomas Bernhard kenne. Sie erinnern sich vielleicht an das typisch Thomas Bernhardsche Argumentationsmuster in seinem Spätwerk. Das ging immer so. Wir studieren alles und studieren uns durch die Welt hindurch und am Ende bleiben nur die Größten, also Kant, Schopenhauer, Pascal. Gegen diese Größten sind wir nur Aphorismenschreiber. Aber wenn wir jemanden etwa wie Kant ganz und gar verstanden haben, schrumpft auch er auf unsere Größe. Am Ende ist alles gleich, aber für Bernhard damals immer mit dem Ziel, schließlich auf einer Linie mit den Allergrößten zu stehen. Ich damals ging also noch einen Schritt weiter. Indem ich das Scheitern über das Gelingen stellte, stellte ich den Gescheiterten an die erste Stelle. Das heißt, er musste gar nichts machen, sich keiner Bemühung unterziehen. Er musste nur behaupten, Scheitern sei höher als Gelingen und fertig ist die Laube. In Wahrheit handelte es sich, wie gesagt, um reine Unfähigkeit. Ich hatte keine Form, keinen Stil, keinen Inhalt, ich hatte nur die leere Suchbewegung. Nun aber war mein Impuls damals sicherlich nicht, mich über Proust, Mann oder Ben stellen zu wollen. Das würde ich mit Verlaub auch heute nicht machen. Im Gegenteil, je älter ich werde, desto mehr wächst meine Bewunderung und desto mehr wächst sich meine Mickrigkeit solchen Autoren gegenüber aus. Es muss einen anderen, grundlegenderen Schreibimpuls gegeben haben. Schauen wir wieder auf den 19-jährigen Andreas in der Ortsumgehung. Er betritt gerade einen Park, holt den Dr. Faustus von Thomas Mann hervor, ist aber zu nervös, um zu lesen, und plötzlich tritt ihm Folgendes ins Bewusstsein. Immer wieder schweifte mein Blick von den ersten Seiten ab auf die Bäume, Sträucher und Rabatten um mich herum. Die Vögel sangen fröhlich im Licht wie bei Eichendorf. Ich sah mich von außen, wie ich auf der Bank saß mit dem gelben Buch in der Hand und dachte, jetzt zu lesen sei vielleicht ein Fehler. Jetzt, vielleicht jetzt, sei der entscheidende Augenblick, in dem alles zusammenkommen könnte, um sich zu lösen und die Existenz auf eine neue Stufe zu stellen. Dasselbe hatte ich seit meinem 18. Lebensjahr etwa 100 Mal gedacht. Vielleicht würde ein neues Leben beginnen, hier und jetzt im Butzbacher Park. Und beginnen würde es auf folgende Weise. Ich nahm einen blauen Plastikkugelschreiber aus dem Rucksack, schlug den Schmutztitel meiner S-Fischer-Ausgabe auf und begann zu schreiben. Alles würde in den Worten aufgehoben sein und am Ende stünde etwas, nach dem ich schon so lange gesucht hatte. In Wahrheit war ich über einfache Plagiate nie hinausgekommen, die regelmäßig schon nach 2, 3 Seiten wieder abbrachen. Voller Schwung und Elan schrieb ich mit kleinen Buchstaben in den Butzbacher Frühling hinein. Ich habe keinerlei Erinnerung mehr daran, was ich schrieb. Ich weiß nur noch, dass ich schon auf der Mitte der Seite den Versuch abbrach, denn wie immer war nichts da, was zu erzählen gewesen wäre. Außer bloßen Behauptungen über eine der Buchhändlertochter ziemlich ähnliche Frauengestalt, in der angeblich alles irgendwie zusammenkommen würde als Lösung sämtlicher Welträtsel. Alles erschöpfte sich im Öden und Allgemeinen. Ich steckte den Dr. Faustus enttäuscht wieder in den Rucksack. Dennoch sangen die Vögel im Park auf eine geradezu erbarmungslose Art weiter. Sie wollten mich unbedingt zu etwas hinführen, schien mir. Und die Blüten wollten es auch. Übrigens auch der Himmel, sein Blau, das Wetterauer Blau und jede Wolke in ihm. Als sei das alles vollkommen und wie eigens für mich in diesem Moment gemacht. Nur, dass es wie immer nicht aufzuschreiben war. Schrieb ich es auf, war nicht nur nichts vorhanden, sondern es fanden sich nicht einmal Worte. Offenbar war dieses Große und Absolute kein Gegenstand, so deutlich es auch in meinem Gefühl und meiner Wahrnehmung anwesend zu sein schien. Ich möchte dem eine Version beigeben, die ich nicht aufgeschrieben habe, weil sie ein Wort verwendet, das erklärungsbedürftig ist. Als ich ein Jugendlicher war, bin ich oft am Fluss entlang spaziert, der an meinem Elternhaus vorbeifloss, der Usa. Sie können sich den Jugendlichen gern ein bisschen blasiert vorstellen. Er trägt ein absichtlich kaum zugeknöpftes Hemd, sieht absichtlich heruntergekommen aus, ist auch sehr dünn, weil er zu einer gewissen fanatischen Askese neigt. Vielleicht stellt er eine Dostojewski-Figur nach, keine Ahnung. aber er stellt auf jeden Fall irgendetwas nach, irgendwas, was aus Film oder Literatur kommt. An dieses Nachstellen, Nachäffen erinnere ich mich gut, an diese Blasiertheit. Ich erinnere mich aber auch an folgenden Moment, den ich damals festhalten konnte und der vielleicht der allererste Urgrund für so etwas wie Schreiben in mir war. Es hatte, ganz kitschig, mit einem Sonnenuntergang zu tun. Ich sah damals diesen Sonnenuntergang, sah die Wetterauer Landschaft, in der ich aufgewachsen war, sah den Kiesweg vor mir, die Usar. Das Bild war mächtig eingefärbt und ich vielleicht 17. Da stellte sich mir plötzlich eine ganz konkrete Frage. Ich weiß nicht, woher sie kam, und ich weiß, dass zahllose Menschen sich diese Frage nicht gestellt haben, beziehungsweise die Frage hat sich ihnen nicht gestellt. Ich stand da und fragte mich angesichts des Lichts und der Landschaft, der Umgebung und der Welt, und was soll ich jetzt damit machen? Soll ich das etwa essen? Das Wort Essen ist das erklärungsbedürftige Wort. Es meint sicherlich nicht das englische eat it, friss das, auf Deutsch also etwa schluck das. Eat it in der Bedeutung kannte ich damals nicht. Das Aufessen, das auf Aufessen eine Verdauung folgt, ein Umwandlungs- und Transformationsprozess, das könnte natürlich etwas mit dem sogenannten künstlerischen Prozess zu tun haben, dem man als Künstler die Welt unterwirft. Aber zum einen habe ich das damals nicht gedacht und zum anderen hapert das Bild etwas, wenn man auf das Endprodukt des Verdauungsprozesses schaut. Ich möchte meine Bücher nicht so schreiben, dass die Welt am Ende nur noch als etwas von mir Ausgeschissenes daliegt. Das würde mir nicht gefallen und dafür bin ich auch zu demütig vor der Welt und vor allem dem lieben Gott, der mir damals ja vielleicht diese Frage gestellt hat. Was machst du nun mit dieser Welt? Lassen wir als möglichen Rest von Aufessen vielleicht folgende Wörter stehen. Aneignung, Aufgabe, Bewältigung, Aufruf zu etwas. Die Spaziergänge an der Usar kommen sowohl in meinen Romanen als auch in den Kolumnen vor, als ewige Performation des immergleichen Anfangs, als die Welt plötzlich so massiv, als sie selbst auf mich zukam, noch ohne Form, Stil, Inhalt und Autorenschaft Andreas Mayers. Damals gab es noch keine Meierwelt, aber es gab den Aufruf an mich. Schaffe eine Welt durch dich hindurch. Schaffe mich bitte, mich, die Welt. Hier bin ich, hier liege ich vor dir, umstrahle dich. Jetzt schaffe mich bitte auch. Zitat einer Kolumne von 2007 oder 2008. Bald darauf nahm ich meine Spaziergänge auf. Damals gab es noch die Wetterau. Auch als ich 17 war, gab es die Wetterau noch. Ich lief jeden Tag an der Usar entlang, unserem Fluss, meinem Lebensfluss. Ich sah die Usar, sah die Schrebergärten, sah das Rosenthal-Viadukt, war geisteskrank und in der seit da nicht mehr geendet habenden Spätwahrheitsphase. Und begriff, dass das alles, die Usar, die Schrebergärten, der Kiesweg, die Sträucher, die Rosenthalbrücke, die Sonne über allem, bald sehr wehtun würde. Ich begriff, dass die Wetterau bald sehr wehtun würde. Weit weher als das Mädchen Anke. Die Wetterau, ein Wort, das mit einem Schmerzlaut endet. Au. Am Anfang war also tatsächlich der Schmerz oder die Leerheit. Essen hat ja auch möglicherweise etwas mit dem Gefühl der Leerheit zu tun. Ein Vakuum, ein Unterdruck, der Dinge ins Gefäß hineinzieht. Da haben wir ja die ersten Elemente. Erst kam das Wort Ich, dann kamen irgendwann die Bücher, dann kam der Name Suhrkamp. Suhrkamp ist der Verlag, in dem ich publiziere. Sein prägender Verleger ab 1959 hieß Siegfried Unseld, nach dem die heutige Vorlesungsreihe benannt ist. Ein anderer Autor im Verlag hieß bis 2004 Martin Walser. Das ist jener Autor mit den munter produzierten, dicken Martin-Walser-Büchern. Andere Autorennamen: Frisch, Handke, Jonsson, Köppen, Hesse, Bernhard. Stellen Sie sich einmal die Zeit vor, in der ich aufgewachsen bin. Sagen wir das Ende der 70er Jahre, den Beginn der 80er. Damals gab es noch öffentlich-rechtliches Fernsehen. Das gibt es zwar heute auch noch, aber anders. Egal. Damals war noch alles voller 45- oder 60-minütiger Heldenverklärungsfilme über Schriftsteller und in zweiter Linie Schriftstellerinnen. Dürrenmatt am Felsenrand entlang spazierend, frisch mit Pfeife, raunender Stimme, Denkerposen aller Orten. Die Autorinnen und Autoren bekamen eine Riesenaura verliehen, waren im Grunde Heilige. Dieser Inszenierung lag natürlich eine Verkaufsstrategie zugrunde, aber wie sollte ein Wetterauer Jugendlicher aus der Kleinstadt das erkennen? Für mich war, als ich 17, 18 Jahre alt war, das Höchste nicht, Raumfahrer zu werden oder Formel-1-Pilot, Fußballprofi oder Milliardär. Das Höchste von allem war das Dasein als Suhrkamp-Autor. Ich muss das hier noch einmal, auch wenn es peinlich ist, wirklich und tatsächlich in die Erinnerung zurückrufen und nicht nur so verbrämt wie mit dem dicken Walser-Roman im Schaufenster. Ich dachte wirklich über diese Suhrkamp-Autoren, sie seien die Großen und Heiligsten der Weltgeschichte, seien viel näher an der Wahrheit dran als alle anderen. Und das Allerhöchste wäre die Zugehörigkeit zu diesem mythischen Zirkel gewesen. Dann, als Zugehöriger, wäre man auch in den 45- bis 60-minütigen Heldenverklärungsfilmen zu sehen gewesen und damit wäre der Gipfelpunkt erreicht. So kam also das Wort Suhrkamp über mich. Ich sage nicht, dass ich damals anstreben wollte, ein Suhrkamp-Autor zu sein. Ich sage nur, dass es nichts Höheres gab. O Paradies der Fiktion! Wie unschuldig war ich! Aus der Unschuldsperspektive sieht alles so heilig aus, gralsmäßig. Ich will Ihnen nun nicht den Alltag mit Suhrkamp schildern, denn ich gehöre nun schon seit 19 langen Jahren zu diesem mythischen Zirkel und bin also alt gedient. Der Verlag hat ebenso wie seine Autorinnen und Autoren nicht das geringste Heiligmäßige an sich, aber dennoch gehört es zum Wahrheitsbekenntnis meines Schreibens dazu, dass es sich auch aus solchen Elementen totaler Verklärung zusammensetzt. Deshalb ist Suhrkamp in meinem Schreiben immer drin, so wie der Verlag Roter Stern immer im Schreiben Peter Kurzigs drin war. Suhrkamp bildete ein Teil meines Lebens, bevor ich zu Suhrkamp kam. Heute lache ich darüber, aber in Wahrheit lache ich nicht darüber. Dieser Verlag gehört zum Mythos meines Lebens, auch wenn ich die Werke der Schreibenden teils völlig anders bewerte als früher. Aber dass er zum mythischen Grundstock gehört, wie die Buchhändlertochter und die Bindernagische Buchhandlung, Anke, das Rosenthal-Viadukt, der Kiesweg und die Wetterau, das ist so und muss ich hier zugeben. Es war wie Liebe, wie beim ersten Mal, wie das Große, das Absolute, das, was dem Andreas auf der Parkbank nicht zu sagen und zu schreiben gelingt. Aber nah dran an diesem Absoluten war unter anderem Suhrkamp für den Adoleszenten. Später kam das Wort Unseld dazu, der Macher des Verlags, inzwischen selbst ein Mythos geworden. Ich lernte ihn 1999 kennen. Dann war ich Suhrkamp-Autor. Mein letztes Buch, vor 6 Wochen erschienen, beginnt mit folgender Passage, nur damit Sie sehen, wie sehr sich der Kreis in einem solchen Leben schließen kann, mich beängstigt das manchmal. Neulich war ich im Keller des Frankfurter Suhrkamp Verlags. Das war im Dezember 2009, 14 Tage bevor der Verlag endgültig geschlossen wurde, in Frankfurt, um daraufhin nach Berlin zu fahren, die Stadt, in der Eintracht Frankfurt 2018 deutscher Pokalsieger wurde. Neulich war ich im Keller des Frankfurter Suhrkamp Verlags. Erinnerungen. Friedberg, meine Heimat, die ersten Bücher, Anke. Mit ihr begann meine zweite Wahrheitsphase, die sich von der ersten nicht wesentlich unterschied, nur dass der Schmerz größer wurde und ins gar nicht mehr Ermessbare stieg. Ein Schmerz so groß wie die Welt. Ein Schmerz, wie er nur durch Lesen entstehen kann, durch Mädchen und den lieben Gott, den ich aber damals nicht so nannte. Wir Kultursublimierten vögeln uns nicht durchs Leben, wir fliegen auf andere Weise. Bei uns ist das Vögeln nur der Gipfel des Fliegens. Andere, die, deren Leben ein Vögelleben ist, haben keine andere Form des Fliegens und keine Stufe darüber. Es ist ihre Lebensbewegung. Wir dagegen gehen zu Fastnachtssitzungen und haben nicht einmal dort regelmäßig Sex. So blieben uns neben der Liebe noch ein Leben und eine offene Wunde. Die Wörter wuchern immer unkontrollierter in uns hinein. Da sind wir vielleicht 15, 16 Jahre und haben noch nie etwas vom Universalienstreit gehört. Als hätten die Wörter materiellen Charakter, wie ein Kuss oder ein Schwert. Dann brauchen wir Jahrzehnte, um mit Hilfe von Wörtern den Wörtern wieder einigermaßen beizukommen, sie in uns abzubauen, rückzubauen. Neulich sagte ein infolge des siebten Bieres philosophisch gewordener Wendländer zu mir, Zitat, wir müssen die Worte, unser Leben, wieder rückholen wie Atommüll aus einem nicht funktionsfähigen Endlager. Denn es wird nie ein funktionsfähiges Endlager geben, nirgends auf der Welt und für keines der Worte in uns. So gab es neben der Liebe und dem Vögeln also noch ein Leben und wurde mehr oder minder ausschließlich zu jenem wortgeborenen Schmerz. Insofern stand ich dort unten im Keller des Frankfurter Surkamp Verlags im Zentrum des Schmerzes. Zitat, und du bist das Endlager, aus dem jetzt rückgeholt werden muss, weil es nichts taugt, sagte der Wendländer. Alles lud sich stets mit allem auf, der Gang in die Buchhandlung, die Nächte und Tage, die Erzählungen und die Menschen, der Frühling und der Sommer, das Innen und das Außen waren nie zu trennen, die Bücher und die Welt. Anke, sie war in diesen Kolumnen noch gar nicht an der Reihe. Im Nachhinein wie ein Riese, als seien wir damals alle 10 Meter groß gewesen oder größer. Wie mythische Gestalten ragst du mit all den anderen, die wichtig waren, in deiner eigenen Vergangenheit empor. Wegen Anke hatte ich die Buchhändlertochter verlassen. Der erste Verlust und der, aus dem sich alles weitere ableitet, wie immer. Irgendwann ist immer das erste Mal für alles und später sitzt du bei Ärzten herum oder schreibst und errichtest verzweifelt Endlager in dir. Und so kam ich, der ich ein Vierteljahrhundert zuvor Tag um Tag in die Bindernagelsche Buchhandlung in Friedberg in der Wetterau gelaufen war, um mir Surkamp-Taschenbücher, beziehungsweise Insel, das waren dann die Klassiker, zu kaufen und um mich damit voll zu stopfen und, wie meine Mutter stets zu sagen pflegte, zu verderben. Besonders wenn sie mich mit einem Insel-Nietzsche-Taschenbuch sah. Nietzsche war für sie der negativste Autor überhaupt. So kam ich ein Vierteljahrhundert später ins Archiv in den Keller des Surkamp Verlags und sah zum ersten Mal all die Originale, die Manuskripte, Texte, Blätter, Typoskripte, die ganzen Uranfänge, hielt Stiller in den Händen, Rilke. Und alles wurde gerade in Kisten gepackt und außer Haus geschafft, denn es war eben in diesem Moment vom Verlag verkauft worden. Ich sah, wie die Kisten in Sattelschleppern aus der Lindenstraße abtransportiert wurden und sagte mir, so einfach ist es also, einen Keller leer zu räumen und so schwer wird es sein, dich leer zu räumen. Ich habe immerhin schon damit angefangen. Immer mehr sind diese Kolumnen zu einer Räumungsaktion geworden, schon lange bevor der Verlag geräumt wurde. Ich habe in ihnen Zug um Zug alles vom Neulich ins Einstmals geräumt und am Ende ist aus all dem, meinem Leben, der Wetterau, Anke, der Buchhändlertochter, den Kolumnen und den Straßen, dem Verlag und den Wörtern, ein Buch geworden, ein Surkamp-Buch. Was sonst? Es ist zum Verzweifeln. Und im Grunde, sagte der Wendländer, Zitat, genau dasselbe, was in einer sogenannten Wiederaufbereitungsanlage passiert. Eine Umverpackung mit dem Effekt eines potenzierten Müllvolumens. Aus all dem ist ein Buch geworden, ein Surkamp-Buch. Was sonst? Und aus der Stelle mit dem Jüngling im Park, der nach dem Absoluten sucht und um es ringen will, ist ein Surkamp-Buch geworden. Was sonst? Worum er gerungen hat, ist jetzt da, im Buch. Es steht drin. Damals war alles formlos und noch ungefunden und ungesagt. 30 Jahre später holt sich der Jüngling ein, inzwischen ein altgedienter Haudegen in der Runde, zahllose Schlachten geschlagen, von außen kampferprobt wirkend. Er ist jetzt Chef seiner Worte, der dicke Boss, der es kann. Er kann die Marionetten von damals hervorziehen und nach seinem Willen tanzen lassen. Alles umverpackt vom Leben ins Buch. Mehr als das, das muss ich zugeben, wollte ich nicht. Würde ich damals mir von heute begegnen, dem Boss, der es kann, der jetzt vor ihnen steht und die Marionetten tanzen lässt, den Jüngling, die Buchhändlertochter, den Unselt, die Chimären von damals. Ich könnte meine Gegenwart gar nicht aushalten. So viel zu den Wörtern wie Unselt, Surkamp, Schreiben, Bücher, ich. Ein scheinbar perfekter Kreisschluss, in dem ich die Dinge gedoppelt, avatarisiert und ins Buch umverpackt habe, habe ich, ich bezogen, wie ich bin, meine Ich-Welt erzeugt und damit voll in den Zeitgeist reingehauen, denn neuerdings schreiben ja alle über ich. Als mein Vorbild wird jetzt immer Karl-Ove Knausgard hervorgehoben. Dazu muss ich anmerken, dass ich von Knausgard zum ersten Mal 2012 gehört habe, und zwar in Dänemark, wo ich als deutscher Knausgard ausgerufen wurde. Ich habe mit der Ortsumgehung aber 2009 begonnen und mit den Kolumnen 2005. Diese ganze Ich-Sagerei begann bei mir also 7 Jahre vor Knausgard, den ich überdies bis heute überhaupt nicht gelesen habe. Vorher habe ich nicht Ich gesagt, nie. Ab 2005 habe ich dann vornehmlich Ich gesagt, seit 2009 sage ich nur noch Ich. Wobei wir bei der Frage aller Fragen angekommen sind, Jonathan, nämlich: Warum autobiografisch schreiben? Ich habe, um den Begriff autobiografisch gleich zu relativieren, am Anfang meiner Karriere 4 sogenannte fiktionale Romane geschrieben. Der erste kam 2000 heraus, der letzte 2009. Ich wurde bei diesen fiktionalen Romanen, die nie aus der Ich-Perspektive geschrieben waren, teils aber in meiner näheren Umgebung, Wetterau und Frankfurt, spielten, immer gefragt, ist das autobiografisch? Das ist die unausrottbare Standardfrage der normalen Zuhörenden bei Lesungen. Sie geht davon aus, der erste und tragende Impuls für das Erzählen sei, dass wir erlebt hätten, was wir erzählen. Dass es sich bei Literatur um Kunst handelt, um Form, Stil, Komposition, Auswahlkriterien, weglassen und im besten Fall um wahre Zauberkunststückchen, die einem manchmal nach viel Übung zufliegen können, wird dabei immer übersehen. Vor allem, dass wir meist gar nicht erzählen, was wir ursprünglich erzählen wollten, einfach weil wir im Erarbeitungsprozess merken, dass es nicht literaturtauglich ist, oder überhaupt nur literaturwürdig. In einem dieser 4 Romane spielen viele Szenen in Potsdam, unter anderem im Vorgarten eines von mir erfundenen Hauses. Dort arbeitet ein Russlanddeutscher namens Hoffmann. Er hat selbst eine Wohnung, eine Frau, eine Tochter im Alter von 19 Jahren, wenn ich mich recht an ihr Alter erinnere, und einen eben erst geborenen Sohn, der so ausdauernd schreit, dass Hoffmann zu Hause quasi in eine Garage umgezogen ist und sich meistens dort aufhält, um seine Ruhe zu haben. Er raucht extrem viel, hat schon größere Teile seiner Lunge verloren, was ihm aber völlig egal ist. Vermutlich ist es ihm sogar recht. Er ist nicht glücklich geworden in Deutschland und er raucht sich, so steht es zu vermuten, absichtlich ins Jenseits. Die Leserschaft hatte meist Mitleid mit dem armen Russen, der übrigens, trotzdem er jetzt bloß eine Gartenkraft bei einem Potsdamer Neureichen ist, eine ganz andere Vergangenheit hatte. In Russland lehrte er an der Technischen Universität in Omsk Turbinenbau. Ich habe mich die ganze Zeit, nachdem der Roman veröffentlicht wurde, darüber gewundert, wieso bei Hoffmann nie ein Mensch gefragt hat, ob das autobiografisch sei, also hier besser gesagt biografisch. Er war für alle immer eine Kunstfigur, die nach gewissen sozialen Gesichtspunkten konstruiert schien, Armutsgefälle, soziale Isolation, Entfremdung von der eigenen Sprache. Dabei habe ich jenen Hoffmann, den ich persönlich sehr gut kannte, einfach ohne nachzudenken 1:1 in diesen Roman hineinverschnitten. Nur dass er in Wahrheit nicht in einem Vorgarten in Potsdam herumstand, sondern im Garten meines eigenen Elternhauses im Mühlweg in Friedberg in der Wetterau. Es gab auch die Garage und das neugeborene schreiende Kind. Natürlich gab es auch die Raucherei und die Krebsoperation. Und Hoffmann ist längst tot. Mein Text war eine Hommage an ihn. Durch den Roman geistert ebenfalls ein Mönchsaspirant namens Alexei. Den kenne ich auch. Und auch sein Leben und das seines Vaters und seiner Mutter habe ich eins zu eins übernommen. Ich musste das nur unterschreiben. Vor einer Woche habe ich mit ihm telefoniert. Ich habe ihnen sogar ihren wahren Wohnort gelassen, nämlich Bad Nauheim und Wölfersheim. Dann gibt es im selben Buch eine Veganerin mit Kind. Unterhalt. Das muss ich jetzt nochmal vorlesen, damit Sie dieses Komma zwischen Kind und Unterhalt gut verstehen. Dann gibt es im selben Buch eine Veganerin mit Kind, Unterhalt und nebenbei praktizierten Sadomaso-Spielchen. Hier will ich lieber nicht sagen, ob das der Realität entspricht. Aber bei all dem wurde ich nie gefragt, ob das autobiografisch sei. Das wurde immer nur hinsichtlich der erlebten Geschichte des Protagonisten gefragt. Und die war immer vollkommen frei erfunden, in allen diesen vier Romanen. Offenbar kommen wir so mit dem Begriff autobiografisch nicht weiter. Ich habe in meinen, in den Feuilletons autobiografisch genannten letzten sechs Büchern nie so hemmungslos erlebte Realität hineingegossen wie in meinen ersten vier offiziell als fiktional durchgehenden Romanen. In meinen sogenannten autobiografischen Büchern dagegen, in dem ich, meine Familie, meine Herkunft, meine Heimat im Zentrum zu stehen scheinen, habe ich nie etwas eins zu eins hineingetan. Ich habe es auch hier immer so gehalten, dass ich mir die Dinge erst einmal erarbeitet habe. Was kann ich überhaupt erzählen? Was ist überhaupt literaturfähig oder literaturwürdig? Ich habe alle Figuren gebrochen, neu zusammengesetzt, Personen hinzuerfunden, die Personen einfacher gemacht und ich habe jedem Buch ein Ideengerüst zu geben versucht, sodass in ihm eine Welt für sich entsteht, eine Welt, die innerhalb des Buches möglich ist und die bedenkenswert ist, unabhängig von der sozusagen wahren Außenwelt. Nichts oder kaum etwas entspricht irgendwelchen Fakten. Wenn man einzelne Sätze in den Büchern als Aussage über ein wahres Geschehen lesen würde, dann steckten meine Bücher voller Lügen. Beispiel: Anfang einer Kolumne. Neulich war ich auf dem Friedhof. Dort in Friedberg in der Wetterau liegen meine Großeltern, meine Urgroßeltern und meine Ururgroßeltern alle unter demselben Stein. Der Stein stammt aus unseren Steinwerken. Meine Familie hat früher die Grabsteine für diesen Friedhof gemacht. Wir hatten einen Diabas-Steinbruch. Als ich 17, 18 Jahre alt war, kannte ich fast alle Grabsteine des Friedhofs auswendig. Er liegt nicht weit von meinem Elternhaus entfernt. Später in der Kolumne erfährt man, dass ich deshalb so oft auf den Friedhof ging, weil mein Onkel so gestunken habe, wenn er bei uns zu Besuch kam, dass ich das Haus verlassen musste. Es war eine Art Silagegeruch. Er arbeitete in Frankfurt an der Post im Hauptbahnhof, Pakete schleppen und duschte nie. Er war geburtsbehindert. Da heißt es, jedes Mal, wenn er kam, sei ich auf den Friedhof gegangen und hätte dort die Grabsteine auswendig gelernt. Übertreibung, totale Lüge. Ich bin zwar tatsächlich oft weggegangen, aber nicht jedes Mal auf den Friedhof. Und wie bitte soll ich fast alle Grabsteine des Friedhofs auswendig können? Das habe ich ja eben vorgelesen. Sie haben das offensichtlich geglaubt. Friedberg, meine Heimatstadt, hat 20.000 Einwohner. Da kommt einiges zusammen auf dem Friedhof. Ich kannte zwar tatsächlich Gräber auswendig, aber höchstens 20 oder 30. Der Satz in der Literatur gesprochen ist eine Hyperbel. Der Satz vor Gericht gesprochen wäre eine Lüge. Aber nach dieser kleinen Dekonstruktion des Begriffs autobiografisches Schreiben nun noch einmal neu und die ganze Sache auf eine etwas andere Ebene verlagert, setzen wir den Begriff noch einmal einfach naiv voraus und fragen, warum denn überhaupt so etwas wie autobiografisches Schreiben? Und wer schreibt überhaupt von sich? Es gibt, das wissen wir alle, eine jahrtausendealte Tradition biografischer Selbstzeugnisse. Das im deutschsprachigen Raum über die Generationen hinweg bekannteste heißt Dichtung und Wahrheit und stammt von Goethe. Es kann bei Goethe trefflich diskutiert werden, was da alles war und was erfunden ist, aber diesem Sport wollen wir uns nicht anschließen. Autobiografien schreiben berühmte Leute zuhauf, ohne Literatinnen oder Literaten zu sein. Konrad Adenauer hat seine geschrieben, Helmut Kohl hat seine geschrieben oder schreiben lassen, Hildegard Knef auch. Erfolgreiche Sportler schreiben welche, bis hin zu Zlatan Ibrahimovic. Ich selbst bin dem Verdacht ausgeliefert, ich schriebe in dieser Tradition. Knausgard ist diesem Verdacht ausgeliefert, sicherlich der Peter Handke der 70er Jahre, zum Beispiel mit seinen Wanderungen durch Frankreich in Die Lehre der Sainte-Victoire oder in seinen Versuchen. Thomas Bernhard hat seine angebliche Autobiografie wohl selbst nie so genannt, wohlweislich. Peter Kurzeck wäre zu nennen, der Große, mein alter, leider verstorbener Freund und Engel. Jetzt kommen solche Autoren wie Glavinic oder Melle und schreiben auch über sich. Ich setze das Wort sich hier natürlich in Anführungszeichen. Nun sind wir alle aber nicht so berühmt und für die Öffentlichkeit oder die Weltgeschichte oder das Wohlergehen oder Schlechtergehen der Zivilisation verantwortlich wie die oben genannten, also Adenauer, Kohl, Knef oder etwa Zlatan Ibrahimovic, den auf dem Erdball vermutlich 1 Milliarde Menschen kennen dürften oder auch 2 Milliarden. Mich kennen, vermute ich, etwa 200.000-300.000 Leute. Viele davon nur ganz, ganz von fern, vielleicht weil sie meinen Namen mehr als 3-mal in der Zeitung gelesen haben. Klingt viel, ist es aber nicht. Mein Stammpublikum schätze ich auf nicht höher als 20.000 Menschen. Wenn ich für eine Zeitung schreibe, schreibt die Zeitung immer bei den biografischen Angaben zum Autor Andreas Meyer, Schriftsteller, Alter so und so, veröffentlichte zuletzt das und das. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sie biografische Angaben bei Adenauer, Kohl, Knef oder Zlatan Ibrahimovic überhaupt nötig hätten. Ich glaube nicht, dass wir historisch unwichtigen und medial nicht als Stars bekannten Leute, ich glaube nicht, dass wir an uns ein besonderes Interesse haben. Wenn ich Wolf Biermann hieße, der bekanntlich als Drachentöter höchstpersönlich die DDR hingerichtet hat, zumindest seinem eigenen Verständnis nach, und ein Verlag würde ankommen und mir 1 Million für meine Autobiografie als Wolf Biermann bieten, dann würde ich erstens nicht Nein sagen, allein schon des Geldes wegen, und hätte zweitens vor Ihnen hier jetzt auch kein Legitimierungsproblem, weil ich ja dann in die Phalanx Adenauer, Kohl, Knef und Ibrahimovic gehören würde. Zumindest, wie gesagt, dem eigenen Selbstverständnis als Biermann nach. Ich glaube daher, wie gesagt, Leute wie ich haben kein besonderes Interesse an uns selbst oder an der eigenen Lebensgeschichte. Ich glaube aber, dass wir ein Interesse daran haben, was und wie wir über uns oder so etwas wie uns erzählen könnten. Und zwar ganz unabhängig von irgendwelchen Wahrheitsgesichtspunkten oder irgendeiner historischen Bedeutung. Sondern der Gesichtspunkt, glaube ich, ist literarischer Natur. Es muss Gründe geben, wieso es eine derzeitige Tendenz dazu gibt, Schreiben zu entfiktionalisieren. Es muss Gründe geben, warum einige Autorinnen und Autoren derzeit fiktionales Erzählen meiden und ihr Heil woanders suchen, nämlich im eigenen Leben, sozusagen als literarischen Selbstbedienungsladen. Oder, um es etwas größer zu sagen, es muss dafür einen im weitesten Sinn literaturgeschichtlichen Grund geben. Ich rede hier nicht von Marktgesichtspunkten. Der literarische Markt reagiert zwar auf alles, aber er kann immer nur reagieren. Er kann bereits vorhandene Tendenzen nur aufnehmen und verstärken, aber nicht inszenieren. Die Gedanken und die Entwicklungen kommen nach wie vor von den Schreibenden und das wird auch immer so bleiben. Ich rede hier also nicht von so etwas wie Stuckrad Barres letztem Buch. Zum einen ist Stuckrad Barre relativ prominent, auch wenn er eigentlich kein Werk hat, er ist eine Art It-Boy des Kulturbetriebs. Und zum anderen war diese Tendenz zum autobiografischen Schreiben längst da. Das geht schon viel länger. Peter Kurzeck hat im Jahr 1979 sein erstes Buch veröffentlicht. Ich habe den ersten Teil der Ortsumgehung veröffentlicht, als in Europa und auf der sonstigen Welt noch keiner den Namen Knausgard kannte, der derzeit als Hauptbegründer der hier besprochenen Strömung gilt, was auch Unsinn ist. Knausgardismus. Nein, ich rede nicht von Marktgesichtspunkten. Es geht nicht um Erfolg. Es geht um den literarischen Kern dieses Phänomens. Erlauben Sie, wenn ich jetzt ausschließlich hypothetisch bleibe. Ich habe ein Gefühl dafür, warum es derzeit teilweise weggeht vom Weg der Fiktionalisierung, eine Ahnung. Aber beweisen und belegen kann ich von dem, was ich hier kurz vermuten will, rein gar nichts. Ich rede nur aus meinem Grundgefühl und Grunderleben als Schriftsteller heraus. Ich glaube, die Welle des autobiografisch gefärbten Schreibens dauert schon viel länger an. Nach dem Krieg wurde die mediale Inszenierung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern immer größer. Es blieb nicht aus, dass in Werken wie denen von Max Frisch oder Ingeborg Bachmann ständig die eigene Biografie mitverhandelt, beziehungsweise ein intellektueller Diskurs darüber geführt wurde, wie Biografie überhaupt möglich sei. Max Frischs Skantenbein-Roman spielt für den Protagonisten verschiedene Biografiemöglichkeiten durch. Im Zuge der Medialisierung wurde die Selbstinszenierung notgedrungen größer und perfekter. Peter Handke zehrt bis heute davon, dass er mal auf einem Kongress in einer ausländischen Stadt eine kurze Rede gehalten hat. Sie wissen, wovon ich spreche. Princeton, Gruppe 47. Handke ist Künstler, klar. Aber halten wir einfach fest, die öffentliche Geläufigkeit seines Namens hat so viel mit Princeton zu tun, dass das Wort Princeton in Verbindung mit dem Namen Handke lange Zeit eines der Hauptwiedererkennungseffekte gewesen ist. Sie müssen in der breiten Öffentlichkeit mit etwas verbunden sein, einem Bild, einer Tat. Ein Buch ist viel zu lang, es ergibt keine öffentliche Geschichte und produziert keine Ikone. Der nächste Schritt nach Handke, Sie merken, ich rede derzeit nicht über Bücher, ich rede über den Autor auf seinem Weg zur Öffentlichkeit, wäre etwa Reinhard Götz. Ich mag Reinhard Götz sehr, ich habe nette Geschichten mit ihm erlebt, aber kein Mensch kann ernsthaft behaupten, dass sie oder er mit Reinhard Götz nicht in erster Linie verbinden würde, dass er sich bei einem Literaturwettbewerb mal absichtlich in die Stirn geritzt hat und den ganzen Lesetisch vollsaute, vor laufender Kamera. Es wurde live im Fernsehen übertragen, damit war er auf einen Schlag berühmt. Um zu den Büchern zurückzukommen. Nach der Generation Frisch und Bachmann kamen Leute wie Handke und Bernhard. Beide ausgesprochene Vertreter des nun viel expliziter autobiografisch gefärbten Schreibens, noch zu einer ganz anderen Zeit damals als unserer heutigen. Die Zeitgenossen konnten damals in Handke und Bernhard und ihren Einebnungstendenzen von Fiktion und Autobiografie so etwas wie die Spitze der Kunst sehen, Avantgarde, Wagnis, Mut, Niederreißung von Konventionen. Denn das waren ja alles andere als eher noch klassische Autobiografien wie bei Sartre oder de Beauvoir oder etwa Goethe. Das war Erzählprosa zum Zweck des Schaffens von Erzählkunst. Dann gab es, kommt mir vor, einen riesigen Bruch wohl in den 90er Jahren. Bücher wurden plötzlich in viel höheren Auflagen verkauft. Ein Name wie vielleicht Judith Herrmann wäre hier zu nennen. Hier war plötzlich alles wieder fiktional, meist dazu im Präsens erzählt. Es gab jetzt wieder Fabeln. Ivy lernt Jule in New York kennen. Handke wanderte 20 Jahre zuvor noch als bloßes beobachtendes und formulierendes Ich durch Südfrankreich. Mit der Zeit wurde Literatur, ich nähere mich der Jetztzeit, immer fernsehgerechter oder fernsehähnlicher. Heutzutage wird oft mit einer großen visuellen Ausführlichkeit gearbeitet, was ich überhaupt nicht verstehe. Das kommt nicht durch Literatur. Schreiben drängt heute stärker in die Visualisierung hinein als je zuvor. Ich glaube, dass an diesem immer neu, auf immer ähnliche Weise fiktionalisierenden Schreiben eine Art Überdruss entstehen kann. Wenn die erzählten Geschichten immer mehr Storytelling und vermeintlich interessante Themen brauchen, dann konkurrieren manche eben nicht mehr auf der Ebene des Storytellings und des interessanten Themas mit dem Rest der Literatur, sondern geben dieses Storytelling und die interessanten Themen mal lieber ganz auf und nehmen ihr eigenes Leben als Grundmaterial. Dann musst du keine Akte mehr schreiben, musst dir nicht überlegen, wie du die Personen einführst, hast deine Wahl beschränkt, kannst aber auch nicht mehr nach Lehrbuch und Grundmuster schreiben. Wie gesagt, das ist nur eine Vermutung. Mir scheint in unserem sogenannten autobiografischen Schreiben ein Vorbehalt zu liegen gegen ein zu mainstreamiges oder zu thematisch pointiertes Erzählen. Formale Anknüpfungspunkte waren dann solche Autoren wie eben Handke und Bernhard, deren Fäden von Leuten wie Kurzeck und auch Arnold Stadler aufgenommen wurden, die wiederum mich stark beeinflusst haben. Das autobiografische Schreiben oder was so genannt wird oder autofiktional, jetzt selbst gerade zum Mainstream erkoren wurde, konnte nicht ausbleiben, aber Moden entstehen ja immer aus Aneignung und Abstoßung. 8 Jahre nach dem Beginn meines Projekts ist diese Literaturart jetzt bei den Big Playern angekommen. Knausgard hat das breitestmögliche Publikum erreicht und jetzt folgen die zahlreichen Nachschaffenden. Wie gesagt, nichts davon ist belegbar, aber mir kommt es so vor, als liege hier der Kern dafür, dass gegenwärtig so viel über eben jenes autobiografische Schreiben gesprochen wird. Vielleicht ist es für manche derzeit, wie soll ich sagen, einfach der größere Hort von Literaturmöglichkeit, weil ein Großteil der derzeit entstehenden Storytelling-Literatur stets so wirkt, als hätte man das alles schon x-mal gelesen oder gesehen. Ich glaube also nicht, dass es in dem autobiografischen Schreiben vornehmlich um Autobiografie und Selbstmitteilung geht, sondern um die Eroberung einer immer noch eher als neu und unverbraucht empfundenen Form, auch wenn es sich, wie gesagt, zugleich um die Komplettierung einer Tradition handelt, die schon Teile der Nachkriegsliteratur geprägt hat. Manchmal war ich jetzt wieder in meiner alten Heimatstadt. Bisweilen lief ich zu unserer katholischen Marienkirche, in der eine kleine gotische Pietà steht, zu der ich ein merkwürdiges Verhältnis entwickelt hatte. Ich betete nicht, aber ich saß manchmal längere Zeit vor ihr und betrachtete sie aufmerksam. Oder ich ging von der Marienkirche hinüber zur Stadtkirche, einem riesigen Bau aus der Frühgotik, der, umgeben von kleinen Häusern, die dicht an ihn herandrängen, dort liegt wie eine Katze unter Mäusen. Im Westwerk gibt es eine offene, stets zugige Vorhalle, die von 3 Seiten zugänglich ist. Eines Tages, es war März, vor Frühling, ich war vorher an der Bindernagelschen Buchhandlung vorbeigelaufen, im Schaufenster hatte wieder einmal ein neuer Roman von Martin Walser dick und triumphal dargelegen, stand ich zuerst vor dem Hochzeitsportal an der Südfassade der Kirche, betrachtete es lang, es befand sich noch im Zustand vor seiner Renovierung, die Figuren waren zerschlissen und kaum erkennbar. Jahrhundertelang waren die Hochzeitspaare durch diese Pforte hinein oder aus der Kirche hinausgeschritten. Ich selbst war nie durch dieses Portal getreten. Es war Zeit meiner Jugend verschlossen gewesen. Überhaupt war die Kirche evangelisch. Und noch in der Generation meines Großvaters, des Steinmetzes, hieß es für uns Katholiken, wer über die Schwelle dieser Kirche tritt, begehe eine Todsünde. Als Kind verstand ich das so. Man fällt auf der Schwelle tot um. Dann kam ich zum Eingang jener Halle im Westwerk, um durch sie hindurchzugehen. Im selben Augenblick, in dem ich vom Süden in die Vorhalle trete und mir scharfer, frostiger, kalter Wind entgegenfährt, sehe ich vom Osten her die Buchhändlertochter in der Halle erscheinen. Sie ist nur ein schwarzer Schemen, dennoch erkenne ich sie sofort. Sie ist ohne Hund, ohne Kinder und ohne Mann. Der Wind wird immer kälter. Ich weiß nicht, ob ich weitergehen soll. Mich um die Ecke drücken und verschwinden kann ich nicht, denn sie hat mich bereits gesehen. Einfach stehen bleiben und sie auf mich zukommen lassen kann ich auch nicht. Dann würde sie denken, warum bleibt er jetzt stehen? Das ist wieder eine seiner Seltsamkeiten. Will er, dass ich auf ihn zugehe? Sie wusste, dass ich seit der Zeit mit ihr immer seltsamer geworden war. Ich ging also weiter und dachte, was für eine eigenartige Begegnung. Zum ersten Mal nach all den Jahren treffen wir ausgerechnet hier aufeinander, unter dem gotischen Gewölbe des 700 Jahre alten Kirchenbaus, der schon so unzählig viele Friedbergerinnen und Friedberger gesehen hat. Ihre Erscheinung wird langsam lichter. Sie trägt eine dunkelrote Outdoorjacke, Jeans und hat die Hände in den Hosentaschen. Vor dem verschlossenen Kirchenportal treten wir einander gegenüber. Ihr Gesicht ist so hell wie immer. Und wie immer steht ihr dunkles Haar in einem an den Vorfrühling erinnernden Kontrast zu ihrem Gesicht und den ebenfalls hellen blauen Augen, als stünde man auf einem Feld am Waldrand und betrachtet den ersten Ehrenpreis oder den ersten Gundermann, während der Körper noch vom Gang durch den Wald zittert. Sie ist jetzt 23 Jahre alt. Umgeben von den Steinen des alten Gewölbes und dem Friedberger Licht und den Friedberger Pflastersteinen. Links neben ihr an der Innenwand des Gewölbes Eichstriche, Ellen und andere Maße aus dem Mittelalter. Früher wurde immer hier abgemessen. Wir schweigen einen Augenblick lang. Wir sind zunächst nur stehen geblieben wie welche, die eigentlich weitergehen wollen und den Schritt nur kurz unterbrechen. Noch fast im Schwung unserer Bewegung, so stehen wir da, für die Winzigkeit eines Moments festgefroren. Vielleicht gehen wir gleich weiter, vielleicht laufen wir aneinander vorbei. Wir schauen uns an, ich kann nichts sagen. Nach einer Weile unterbricht sie das Schweigen. Der erste Satz, den ich aus ihrem Mund an mich gerichtet höre, seit der Ewigkeit von 4 Jahren. Es ist eiskalt hier. Ich danke Ihnen.
Das war der Schriftsteller Andreas Mayer. Sein Vortrag hieß Ortsumgehung. Er hat ihn am 28. November 2018 an der Freien Universität Berlin gehalten, im Rahmen der Siegfried-Unselt-Vorlesung des Dahlem Humanities Centers und des Suhrkamp-Verlages.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.